Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Business Turbos Podcasts. Mein Name ist Philipp Semmelroth und diese Folge kannst du auch als Video auf meinem YouTube-Kanal finden. Ich begrüße in der heutigen Folge einen der besten Steuerberater Deutschlands, Stefan Weigelt. Hallo Stefan.
Ja, morgen Philipp.
Stefan, der Grund, warum ich dich eingeladen habe, ist, weil du ja einfach nicht nur als Referent auch für die DATEV und so weiter unterwegs bist, sondern tatsächlich mehrere Steuerkanzleien besitzt und auch eine Menge Expertise mitbringst. Du hast viele Unternehmer, die ich kenne, schon beraten. Du hast mich schon viele Jahre sehr gut beraten, auch bei komplexeren Gesellschaftsstrukturen und damals auch den Verkauf meiner Firma begleitet und ähnliche Dinge. Das heißt, anders als die meisten Steuerberater bist du ja gerade dadurch auch besonders gefragt, weil du einfach nicht nur Belege fürs Finanzamt zusammentackerst und irgendwie fristgerecht einreichst, sondern auch tatsächlich beratend tätig bist und gestalterisch mit der in die Sachen eingreifst. Wenn jetzt beispielsweise du dich selber vorstellen würdest, was würdest du selber sagen? Was habe ich vergessen? Was müsste man ergänzen? Was muss man über dich wissen, wenn man auch im Nachgang feststellen möchte, ich muss, glaube ich, mit dem Weigelt nochmal Kontakt aufnehmen?
Ja, ich glaube, als allererstes musst du dir darüber klar sein, ob du ein netter Mensch bist, weil ansonsten will ich per se schon gar nicht mit dir zusammenarbeiten, ne? Weil ich glaube nämlich, dass man nur, wenn man die Leute auch mag, dass man sich nur um die gut kümmert. Aber das ist halt die Grundvoraussetzung, ne? Wenn der Mandant anruft und denkt, hey, ich sehe den Namen auf dem Display und denke, ach, der schon wieder, dann wird das schon nichts. Ja, und deshalb ist es mir immer wichtig, dass es wirklich nette Menschen sind. Und ich glaube, dann hast du auch per se schon mal eine ganz andere Motivation auch, dich um die Leute zu kümmern und kommst dann auch einfach auf bessere Ideen. Weil dann nimmst du das auch einfach mit und denkst, ach, wenn so einfach mal die Gedanken freien Lauf haben, dass du dann einfach auch die bessere Lösung dann anbieten kannst.
Ja, was ich ja bei dir spannend finde, ist, ich habe ja durch meine Computerfirma damals eine ganze Menge Steuerberater betreut und bei denen immer das Gefühl gehabt, die nehmen einfach mal jeden, der Herzschlag hat. Und die treffen da keine Auswahl, ob da einer nett ist, ob da einer eine große Firma hat, ob da einer eine kleine Firma hat, ob da einer im Gastronomiegewerbe, im Baugewerbe, in der Veranstaltungsbranche oder sonst wo ist. Die machen einfach alles. Und ein ähnliches Szenario wird der ein oder andere auch schon mal bei so Rechtsanwälten beobachtet haben, die im Prinzip alles draußen aufs Schild schreiben, wo man denkt, wow, endlich mal dieses Universal-Genie. Wo man ja eigentlich mit ein bisschen Lebenserfahrung weiß, das ist selten wirklich zutreffend. Das heißt, du hast eine Spezialisierung, die prägt sich in welchem Bereich aus?
Ja, also das mit dem Bauchladen, das ist halt immer so ein Problem. Ich habe ja auch 2 Jahre bei einer großen deutschen Bank, muss ich ja sagen, mit einem blauen Logo in der Steuerberaterei die Vorträge gemacht und habe da einfach auch sehr viele dumme Gespräche geführt, muss ich ja sagen. Und das ist tatsächlich so, dass die meisten Kollegen ja einfach alles annehmen. Und ich glaube, das ist schon das erste große Problem, was alle haben, weil wir haben ja über 213.000 Rechtsvorschriften, die das deutsche Steuerrecht regeln. Und es kann mir keiner erzählen, dass man die alle beherrscht. Ich beherrsche die sicher auch nicht alle. Aber deshalb sage ich, okay, ich habe mir einen ganz kleinen Bereich rausgesucht, den ich beherrschen kann. Und selbst wenn ich noch so das Genie wäre, der das beherrschen könnte, ja, dann scheitert es ja allerspätestens an den Mitarbeitern, die das letztendlich ja alles buchen und umsetzen müssen. Die haben ja aber auch immer den Mandantenkontakt. Das heißt also auch der Mitarbeiter wird ja kontinuierlich überfordert mit Sachen, von denen er keine Ahnung hat. Und das heißt, wenn du jetzt heute die Frittenbude, morgen den Blumenhandel, dann den Einzelhandel, die Modeboutique und dann noch den Onlinehändler hast, dass dann keiner von irgendwas eine Ahnung haben kann, ist ja glasklar aus meiner Sicht. So, aber das sehen die Mandanten immer nicht so. Die denken immer so, ja, die fragen gar nicht danach. Die sind immer ganz überrascht, wenn hier auch Mandanten anfragen, ob sie Mandant werden können, wo ich sage, tut mir leid, das machen wir gar nicht. Ja, aber ich kenne den Kollegen, da weiß ich, der hat ganz viele von dieser Branche und da sind sie sicher ganz gut aufgehoben, weil ich gar nicht die nötige Expertise in diesem speziellen Feld habe. Wir haben hier den Fokus tatsächlich auf Handwerker, haben wir sehr viele, also inhabergeführte Handwerksbetriebe bis 20 Mitarbeiter. Das ist so eine Größenordnung, die sehr angenehm für uns ist, auch in der Abarbeitung. Wir haben zum anderen sehr viele Künstler und damit sind das im Prinzip, ich sage immer so Künstler, aber das stimmt eigentlich gar nicht. Das sind eigentlich alle diejenigen, die Berührungspunkte mit der Künstlersozialkasse haben. Das sind dann halt eben auch Filmproduktionen, Werbeagenturen und solche Unternehmen und nicht nur jetzt der Schauspieler oder eben der Artist oder sowas, ne? Also das ist schon breiter gefächert an der Stelle. Dann haben wir noch relativ viele aus dem Heilberufebereich und die Abgrenzung ist, glaube ich, einfacher, wenn man sagt, was man gar nicht macht. Also wir machen halt gar keinen Einzelhandel, wir machen gar keinen Onlinehandel, wir machen gar keinen Großhandel, weil das alles steuerliche Probleme mit sich bringt. Und wir sortieren unsere Mandanten danach oder nehmen die Mandanten danach an, wo wir gleichgelagerte Probleme identifizieren können. Ne? Weil dann wissen wir, okay, beim Künstler müssen wir uns immer um das Künstlersozialversicherungsgesetz kümmern, wir müssen uns immer um die Nutzungsrechte kümmern, wir müssen uns immer um gewerbliche oder Freiberuflichkeit kümmern. Bei den Handwerkern wissen wir ganz genau, hey, das ist immer 13b Reverse-Charge-Verfahren, das ist immer die Frage Bauabzugsteuer. So, das heißt, da haben wir immer so ein Problemfeld, den auch die Mitarbeiter gut handeln können. Und dann ist, glaube ich, auch der Mandant gut aufgehoben und dann denken die auch, fühlen die das einfach auch, dass sie gut aufgehoben sind. Aber wenn du ja immer permanent bei einem bis der sagt, ja, weiß ich gerade nicht, oder der einfach irgendwas macht, dann hast du halt auch einfach irgendwann ein schlechtes Gefühl und denkst ja, wieso macht der nichts? Oder wenn er was macht, ja, ist es Unsinn.
Also in dem Zusammenhang möchte ich auch nochmal an eine andere Folge in meiner Podcast-Reihe erinnern, wo ich das schon mal thematisiert habe und hier findet ihr das ja nochmal bestätigt. Ich glaube einfach, jeder, der jetzt hier zuhört, sollte mal wirklich verifizieren, ist mein Steuerberater, ist meine Steuerberaterin überhaupt in der Lage, mir in eigenen Worten zu erklären, wie mein Businessmodell funktioniert. Weil wenn die das Businessmodell schon nicht verstanden haben, wie sollen die dich dann fachgerecht beraten? Wenn die einfach nur Belege reingucken, sagen, ja, sie machen so und so viel Umsatz, das kann ja im Prinzip trainierter Affe machen, der im Prinzip einfach nur addieren könnte. Aber letztlich hast du ja dadurch keinerlei Unterstützung und vor allen Dingen auch keine vielleicht mal Hinweise auf, hey, pass auf, das wird riskant ab dem und dem Level oder du musst die und die Ausfallszenarien berücksichtigen oder ich sehe beispielsweise aufgrund meines Schwerpunktes, dass es in der Branche zu Umsatzrückgängen kommt oder zu erheblichem Zahlungsausfall. Achte mal drauf, dass dir das nicht auf die Füße fällt und so weiter. Deshalb, also ich möchte an der Stelle nochmal den Hinweis wiederholen. Ich habe ja tatsächlich mit Steuerberatern eine lustige Karriere durchlaufen. Ich habe 1998 im Alter von 18 Jahren meine Firma gegründet und dann habe ich mir Microsoft Money installiert und mein Vater, der eine Arztpraxis hatte, kaufmännisch talentfrei war, aber irgendwie einmal im Jahr so eine Art, ich sag mal, so eine Handkasse aufbearbeitet hat für den Steuerberater. Der hat mir dann immer gesagt, alles, was du für die Firma kaufst, das musst du dann irgendwie auch als, weiß ich nicht, privat oder so, Privatbedarf oder so Eigenbedarf oder sowas titulieren. Und ich habe das dann da alles gemacht und nachher habe ich dann meine erste Steuererklärung beim Finanzamt so mit 18 und ein paar Monaten abgegeben. Und dann kriegte ich so eine Aufforderung, mehr Geld zu bezahlen, als ich überhaupt je verdient hatte. Und dann war ich völlig verzweifelt, bin da hingefahren, habe gesagt, hören Sie mal, das kann irgendwie nicht stimmen. Und der Mann hatte so ein Mitleid mit mir, der hat mir die ganze Mappe Unterlagen zurückgegeben und hat gesagt, wir tun jetzt mal so, als wenn Sie das nie abgegeben hätten und Sie holen sich jetzt bitte irgendjemanden, der Ahnung hat. Und dann bin ich zu so einer Buchhaltungskraft gegangen, die meine Mutter irgendwie kannte, die hat mir dann geholfen. Später war ich dann tatsächlich beim Steuerberater, das war mein größter Kunde. Der hat mich auch viele, viele Jahre betreut. Und dann hatten wir uns ja irgendwann kennengelernt und nach einigen Jahren war dann auch der Wechsel fällig, wo ich dann zu dir gekommen bin. Und dann hat sich ja erstmal gezeigt, was da auch alles in den, ich sag mal, Unterlagen für Leichen geschlummert haben. Und zwar nicht jetzt im Hinblick auf steuerlichen Betrug, wäre ja auch dämlich, das jetzt hier in so einem Podcast mitzuteilen, sondern eher, dass beispielsweise einfach, wenn da mal wieder ein Beleg fehlte, wurde das einfach mal geparkt, dieser Prozess auf ungeklärte Kosten und so weiter. Aber irgendwann kommt ja dann vielleicht doch mal jemand, der dich wie beim Poker bitten möchte, einfach mal die Karten auf den Tisch zu legen und dann sagt er, wo sind denn die Belege? Und 10 Jahre später findest du die dann auch nicht mehr. Und deshalb einfach mal hier in dem Zusammenhang vielleicht der Appell. Und ich würde Stefan gleich mal bitten, das zu kommentieren. Wenn ihr beispielsweise Dienstleister seid, werdet ihr die Situation kennen. Ihr seid das eine oder andere Mal bei einem Neukunden und denkt euch, wer hat sich das denn hier so überlegt? Das macht doch hinten und vorne keinen Sinn. Und dann hört ihr aber, ja, ich habe mit dem vorherigen Dienstleister jetzt 6 oder 8 Jahre ganz gut zusammengearbeitet, das hat immer gut funktioniert. Das ist jetzt irgendwie auseinandergegangen und ihr kommt dahin und denkt, ich hätte keinen einzigen Tag so gearbeitet. Deshalb ist so eine externe Draufsicht aus meiner Sicht immer mal ganz gut. Und gerade Steuerberater ist aus meiner Sicht so ein Sachverhalt, wo viele extreme Abhängigkeit spüren als Unternehmer und Unternehmerin, weil sie einfach überhaupt nicht kapieren, was da sozusagen in dessen Büro passiert und deshalb auch alles irgendwie akzeptieren und auch selten das Gespräch suchen. Aber Stefan, wenn du jetzt mal so das aus der fachlichen Perspektive betrachtest, würdest du denken, das ist ja jetzt nur mein Gedankengang, vielleicht völlig falsch und gar nicht umsetzbar, aber würde es nicht Sinn machen, dass der eine oder andere sich zwischendurch auch mal nochmal eine externe Meinung holt, mal zu gucken, ob das auch wirklich alles so in die richtige Richtung geht oder ist das auch einfach nicht umsetzbar?
Ich glaube, also ich wäre da 100% für, dass man das tun sollte. Die Frage ist halt immer, in welchem Bereich, und ich glaube, dass du auch für die einzelnen Bereiche auch verschiedene Experten brauchst. Jedem ist klar, wenn ich eine rechtliche Frage habe, frage ich halt einen Anwalt. Jeder Profisportler, jeder Fußballer spielt besser als wir beide Fußball spielen und trotzdem trainieren die jeden Tag mit dem Trainer, der ihnen zeigt, wie sie es noch besser machen können. Und als Unternehmer laufen die alle immer durch die Weltgeschichte und denken, hey, ich bin Unternehmer, ich krieg das schon irgendwie auf die Reihe. Und machen dann einfach, probieren das alles aus, was einfach eine Menge Geld kostet und was manchmal auch einfach Unsinn ist. Und ich hatte jetzt gerade letzte Woche ein Gespräch mit einem Malerbetrieb, der perspektivisch jetzt verkaufen will. Und da ist auch schon der Nachfolger aus dem Mitarbeiterstamm vielleicht auch schon da. Und dann gab es aber auch so, der Mitarbeiter dachte, ich kann ja so ein paar Euro bezahlen und so über 2 Jahre so als Rate. Und da sage ich, ja, das kann man machen, aber das ist vielleicht keine gute Idee. Und dann haben wir jetzt auch einfach mal darüber gesprochen, wie er denn auch seinen Exit dann mal auch vernünftig aufsetzen kann, dass er sagt, okay, vielleicht sprichst du mit deinem Banker, der weiß, dass dein Laden läuft, dass ob die bereit wären, grundsätzlich die Finanzierung des Kaufpreises für den Erwerber zu übernehmen. Dann hast du ja schon mal eine Basis zu sagen, okay, ich möchte eben nicht selber in der Ratenzahlungsfalle stecken und darauf angewiesen, dass du den Laden auch wirklich ein paar Jahre vernünftig führst, dass ich meine Raten kriege, sondern die Bank zahlt einfach den Kaufpreis, du hast dein Geld und dann hat er entspannte, kleinere Raten bei der Bank, was ja auch für den eine absolute Win-Win-Situation ist. Und dann gibt es aber auch halt diese ganzen anderen Sachen, die in dem Zusammenhang hochgepoppt sind, zum Beispiel, ja, der Betrieb, der gehört ja bis zum 31.01. meinetwegen ihm noch und am 1.02. will der andere ja weiterarbeiten. Aber das heißt, dann gibt es ja auch Aufträge. Manche müssen noch fertiggestellt werden, die jetzt müssen Aufträge akquiriert werden, die dann starten Anfang Februar. Wer ist denn für was zuständig und wem steht welcher Gewinn daraus zu? Und das sind ja alles so Sachen, die geregelt werden müssen, aber das kannst du ja auch nur herausfinden. Wir haben ja schon hier keine Ahnung, wie viele 100 Unternehmensverkäufe auch begleitet oder auch Käufe, wo du ja einfach auch darüber mal nachgedacht hast. Aber wenn du jetzt so als allein einzelner Unternehmer bist, dann machst du das ja einmal in deinem Leben, vielleicht zweimal, aber da hast du ja keine wirklich nennenswerte Expertise aufgebaut. Und von daher glaube ich, für diese ganzen Fälle ist es extrem wichtig, dass du permanent mit irgendwelchen Leuten im Gespräch bist. Wir hatten jetzt gestern ein Gespräch, wollte mir einer eine Software für digitale Unterschrift erklären und hat dann damit geworben, dass ich dann auch in der Bilanzbesprechung dann ja auch auf dem iPad unterschreiben lassen könnte. Ich sage, welche Bilanzbesprechung? Ich sage, warum soll ich denn jetzt in 2025 mit dem über Zahlen aus 2023 labern? Das interessiert uns beide doch gar nicht mehr. Ich sage, wir müssen doch heute darüber sprechen, wie ist jetzt die aktuelle Auftragslage, an welchen Stellen können wir schrauben, damit das dieses Jahr gut läuft und wo können wir dann vielleicht auch das ein bisschen steuerlich optimieren? Aber das muss doch jetzt stattfinden und nicht jetzt erst rückwirkend 2 Jahre später. Was ist das für eine Unsinnsidee? Aber das haben so viele, die hängen so an diese Bilanzbesprechung. Das wäre das Erste, was ich, wenn der Mandant das jetzt wirklich nicht haben will, was ich konsequent abschaffen würde, weil man muss aktiv, aktuell über seine Zahlen sprechen. Und das funktioniert aber dann auch nur mit einem Berater, der eben auch eine homogene Mandantengruppe hat, der auch die Branche kennt und der dann ja auch eben sagen kann, okay, das läuft da gerade, so machen es die anderen, vielleicht kannst du es da auch in dem Feld ein bisschen besser machen, damit man dann selber auch einen großen Benefit hat. Deshalb, ich würde aus Mandantensicht immer mal fragen, hey, wie viele andere aus meiner Branche hast du denn auch? Mal davon abgesehen, dass ich auch glaube, dass das ja für jeden Unternehmer gilt. Ich glaube einfach, wenn du nicht gerade ein Eisverkäufer bist, der einfach an jeden sein Eis verkaufen kann, ja, dann solltest du immer darauf achten, wer ist wirklich dein Zielkunde? Weil wenn du das klar umrissen hast, dann bist du ja auch viel leichter empfehlbar aus Kundensicht. Ja? Dann wissen die, hey,
jetzt hast du,
der ist der Experte, der kriegt das schon hin.
Jetzt hast du gerade über, ich sag mal einfach, unternehmerischen Schwachsinn gesprochen. Und ich bin ja jemand, der gerne mit dem Element der Provokation arbeitet, einfach nur um die Leute von ihrer Wahrnehmung her besser abzuholen, weil manche hören jetzt das hier beim Autofahren, manche sind jetzt parallel noch eben im Internet oder bei WhatsApp und denken so, ich lasse mich mal ein bisschen beschallen. Aber mein Ziel ist ja, dass die Leute wirklich auch mal wachgerüttelt werden, da muss man die manchmal ein bisschen ärgern. Deshalb, es gibt ja den einen oder anderen Unternehmer, der einfach auch dumme Entscheidungen trifft. Und ich denke einfach, so ein Klassiker, den ich immer wieder erlebe, ist, wenn jetzt einer zum Beispiel gerade merkt, es ist ein bisschen klamm am Konto, dann will heute jeder eine Holding, weil er denkt, ich muss Steuern sparen. Wo ich immer denke, nee, du musst mehr Geld verdienen. Aber das ist meine Sicht der Dinge. Wie erlebst du das aktuell? Gerade das Thema Holding, wo jeder sich irgendwie gefühlt mit beschäftigt. Und ich glaube, dass bei manchen Leuten einfach überhaupt keinen Sinn macht. Aber wie ist das jetzt so bei dir auf der Sicht des Steuerberaters? Wie häufig musst du darüber reden und wie häufig denkst du, nein?
Also ich bin ja relativ froh, dass ich ja im Prinzip nur mit anderen Leuten darüber reden muss. Ja? Also meine Mandanten, die wissen in der Regel, hey, wenn es was für mich gibt, dann spricht er mich schon an und dann läuft das und dann brauche ich nicht mit Unsinn auf dem zuzukommen. Aber tatsächlich, wenn ich unterwegs bin, wenn ich mit Seminaren unterwegs bin und so, dann merkt man schon, einmal war ja vor ein paar Jahren das Thema Dubai ja so ein Riesenhype, jetzt springen sie alle auf die Holding auf. Da muss man ja einfach sagen, das ist ja aus meiner Sicht auch für die meisten Unternehmer auch völliger Unsinn, so eine Holdingstruktur. Weil erstens sind die gar kein Unternehmer, weil wenn du ein Laden hast, dann brauchst du keine Holding. Ja, die Holding hat dann gar keinen steuerlichen Benefit, wie das immer suggeriert wird. Die verursacht nur Verwaltungskosten und bringt noch irgendwelche Haftungsrisiken mit sich unter Umständen. Die Holding ist halt dann wirklich für die Leute gedacht, die einfach wirklich Unternehmer sind und mehrere Unternehmen aufbauen, die einfach sagen, okay, ich habe hier ein Business, ich habe noch ein anderes Business meinetwegen und noch ein drittes. So, und das läuft alles unter dem Dach der Holding. Dann kann ich auch, wenn ich ein neues Business starte, die Verluste mit den Gewinnen aus den anderen verrechnen und so. Dann kann man die sinnvoll nutzen. Und wenn ich die Unternehmen auch vernünftig strukturiere, dass ich sage, ich mache da halt, irgendwann verkaufe ich mal eins davon, dann kann ich diesen Verkauf auch steuerbegünstigt über eine Holding darstellen. Ich sage, aber dann bleibt das Geld halt immer in dieser Holding. Das muss einem auch klar sein. Das ist nicht dein Geld. Ne? Also alles, wenn was du in der GmbH hast, was in der Holding hast, und das ist vielen auch nicht klar. Viele haben eine GmbH, wo ich denke, ja, hätten sie mal besser nicht. Ja, also wir haben lieber, dass die Leute eine GmbH und Co. KG machen, weil dann haben sie zumindest, wenn sie Geld verdienen und das aus der Firma rausnehmen, dann ist es wenigstens auch ihrs. Und nicht wie bei einer GmbH, wo du dann auf einmal so Themen wie verdeckte Gewinnausschüttung und sowas hast, was ja einfach immer unnötig ist. Nur weil die Leute so eine GmbH oder auch so eine Holding-Konstruktion so behandeln wie ihr eigenes Einzelunternehmen. Ja, nur weil du eine Bayer-Aktie hier hast, weil wir sitzen ja hier gerade in Leverkusen, dann kannst du ja trotzdem nicht mit der Aktie zum Pförtner gehen und sagen, hier, ich wollte mal gucken, was hier los ist, der Laden gehört mir, und zeigst die Aktie vor. Da sagt er, du kommst hier nicht rein. Ja, also nur weil dir der Laden gehört, hast du ja noch nichts da drin zu melden. Das kommt ja aus anderen Rechtspositionen heraus, wie zum Beispiel aus der Geschäftsführerstellung. Ja, aber selbst wenn du bei Bayer angestellt bist und dann beim Pförtner vorbeilaufen darfst, selbst dann hast du ja die Situation, dass du dann trotzdem nicht mittags in die Buchhaltung gehen kannst und sagst, ich gehe heute Abend mit meiner Frau lecker essen, gib mir mal 200 Euro aus der Kasse. Auch das geht ja nicht. Ja, aber das ist den Leuten immer so gar nicht klar, dass sowas alles auch in ihrer eigenen GmbH, die ihnen zu 100% gehört, nicht geht.
Ja gut, da haben wir ja schon auch oft drüber gesprochen, und da gibt es ja auch wirklich sehr, sehr viele Fälle, wo die Leute dann immer denken, ja, ich habe doch Geld in der Firma und ich habe dann privat dann, was damit saniert. Also ich habe jetzt auch gerade wieder so einen Unternehmer kennengelernt, der hat also Geld aus der Firma rausgezogen und hat dann so privat sich einen Swimmingpool dahingestellt und all so Sachen. Jetzt ist die Firma so ein bisschen in Schieflage geraten, jetzt will die Bank aber keine Kreditfinanzierung zur Verfügung stellen, weil die sagt, ihre Firma ist ohnehin schon überfinanziert, und von daher früher oder später fällt dir das ja immer auf die Füße. Insofern glaube ich einfach, die Grundaussage muss einfach sein, wenn du kein Geld hast, musst du nicht gucken, wie kann ich Steuern sparen, sondern da musst du einfach mehr verdienen, und das heißt häufig einfach mehr verkaufen. Wenn du dann mehr verkaufst, dann kannst du gucken, dass die Umsetzung vielleicht profitoptimiert stattfindet, indem du einfach ein paar Leerlaufphasen reduzierst, indem du ein bisschen systematisierst, indem du die Standards und Prozesse einfach die Geschwindigkeit erhöhst und vielleicht den Abstimmungsbedarf grundsätzlich reduzierst. Und wenn dann was überbleibt, dann kannst du dir überlegen, kann ich durch eine gezielte Investition vielleicht nochmal Steuern sparen oder kann ich durch irgendwas anderes machen? Aber am Ende ist der Schlüssel immer erstmal verkaufen. Grundsätzlich aber auch mal das Thema Abschreibung. Ich meine, ich fand das damals als Kind immer so spannend. Mein Papa hatte nur ein einziges Hobby. Der wollte immer nur ein schickes Auto haben. Und das brauchte der auch nicht für andere Leute, um die zu beeindrucken. Der wollte einfach nur mit so einem Auto fahren und hat sich da auch die wildesten Geschichten selber erzählt. Der hatte mal einen Wagen, der hatte 269 PS. Da habe ich gesagt, Papa, du fährst 1,4 Kilometer morgens in die Praxis. Warum fährst du nicht einfach mit dem Fahrrad? Und da habe ich gesagt, ja, wenn ich mal einen Hausbesuch machen muss. Dann habe ich gesagt, gut. Also von daher, da habe ich gesagt, warum haben wir so viel PS in dem Auto? Und dann sagte er so, ja, wenn wir dann nach Holland fahren mit den Fahrrädern auf dem Dach, kann ich auch bei Gegenwind mal jemanden überholen. Da habe ich gesagt, gut, wir fahren im Sommer mit den Fahrrädern. Aber daraus habe ich einfach früh gelernt, dass sich erwachsene Menschen mit einem hohen Bildungsgrad durchaus eine Geschichte erzählen, wo jeder von uns denken würde, also das klingt so nach so einem Kindermärchen, und trotzdem überzeugt es die selber. Wie oft bist du in so einer Situation, wo einer sich wieder schön rechnet über das Thema, kann ich ja abschreiben, kann ich ja absetzen, dass er dann irgendwelchen sinnlosen Quatsch kauft? Und wie würdest du eher empfehlen, über die Notwendigkeit und die Sinnhaftigkeit einer Investition zu entscheiden?
Naja, also es gibt ja mehrere Arten, warum man so eine Ausgabe tätigt. Also die eine ist, du musst es haben. Ja, also wenn hier im Büro ein Computer ausfällt, ist das gar keine Frage, dann muss ich einen neuen kaufen. So, weil den brauchen wir für die Arbeit. So, das sind Investitionen, die nötig sind. Aber dann machst du die halt. So, und wenn du, dann gibt's ja die Sachen, die du haben möchtest, die nicht notwendig sind, aber die du haben möchtest. Ja, ich habe eine Playstation in meinem Besprechungsraum, damit die Mandanten, die mit Kindern kommen, die Kinder können zocken, wir können so lange Besprechungen machen. So, ich möchte da eine Playstation haben, die muss ich nicht haben, aber die möchte ich halt haben. Dann ist es natürlich schön, wenn ich die in diesem Rahmen dann auch steuerwirksam geltend machen kann. Also auch gut. So, Sachen, die ich haben möchte. Aber, und das ist ja der dritte Fall, so diese Erwartung, die ja auch viele Leute haben, der Steuerberater muss mich noch kurz vor Weihnachten anrufen, was ich noch kaufen muss, damit ich das noch steuerlich geltend mache. Das ist aus meiner Sicht der größte Humbug, den es überhaupt gibt, weil das sage ich dem Mandanten auch gleich, dass das hier nicht stattfindet so, weil wenn du dir einfach mal vorstellst, dass du 1.000 Euro für irgendwas ausgibst und das wäre komplett steuerwirksam, dann würdest du ja im besten Fall rund 50% ne, mit Soli- und Kirchensteuer da sparen. Das heißt, 500 Euro sind die Steuersparnis für die 1.000 Euro, die du unsinnig ausgegeben hast. Aber die anderen 500 Euro kommen halt eben auch aus dem eigenen Portemonnaie. Mit denen hättest du ja was machen können. So, und deshalb ist es aus meiner Sicht dann tatsächlich auch mal sinnvoll, eher die Steuer zu zahlen und dann das Geld, was übrig ist, noch zur Verfügung zu haben, wenn man das nicht anders gestalten kann, anstatt irgendeinen Unsinn zu kaufen. Wenn du es brauchst, ist okay. Wenn du es haben möchtest, ist es okay. Aber nicht nur, weil das Finanzamt das steuerlich gut findet. Wir hatten ja vor ein paar Jahren auch die Situation, und das ist so aus meiner Erfahrung, ich habe ja auch jahrelang spezialisiert in der Apotheker- und Ärzteberatung gearbeitet und da vorwiegend Steuersparmodelle geprüft. Deshalb kenne ich mich da auch relativ gut mit aus. So, und da gab es ja so, damals waren ganz groß Schiffsbeteiligungen, Immobilienfonds und Medienfonds. Das waren so die drei ganz großen Sachen, um die es damals ging. Und dann gab es noch NATO-Wohnungen, die man steuersubventioniert kaufen konnte. Das war so noch der vierte Teil. Und da muss ich sagen, die Schiffsbeteiligung, das habe ich, also größtes Risiko überhaupt, weil so ein Schiff, das schippert ja einfach so lange, bis es absäuft. Das unterliegt keiner gesetzlichen Kontrolle. Und wenn der Kahn weg ist, ist er weg. Das heißt, das Verlustrisiko ist extrem groß. Und von diesen 100 Schiffsbeteiligungen, die gerade so die Ärzte, das ist ja so eine Klientel aus meiner Sicht, die schmeißen ja lieber 10.000 Euro zum Fenster raus, als 3.000 Euro Steuer zu sparen. Das verstehe ich auch nicht. Aber die hatten, ganz viele von denen hatten so Schiffsbeteiligung. Und von gefühlt 100 war eine dabei, die gut lief. Und die anderen 99 haben alle nur Verluste gemacht. Ja, die Verluste waren steuerwirksam, aber das Geld war halt eben auch weg. Ja, also das Doppelte, was man an Steuer gespart hat, halt, ne? Das war völliger Unsinn. So, wohingegen, wenn man zum Beispiel eine Flugzeugbeteiligung hat, was es ja auch mal gerade vor Corona auch gab, das war immer ein super Modell, fand ich, weil Flugzeuge ja ein gesetzliches Wartungsintervall haben, die alle paar Stunden gewartet werden. Das heißt, so ein Flugzeug hat im Prinzip gar keinen Werteverfall und rostet da nicht weg wie so ein Kutter auf dem Atlantik, weißt du? Und da war die Rendite auch sehr gut. Und das war halt eine relativ sichere Anlage, wo ich denke, gut, das konnte man ja auch machen. So, und so Medienfonds, so als dritte Steuer, nur dass man es mal gehört hat, das war immer so eine Sache. Ich habe ja auch selber 2 Jahre lang bei Europas größter Filmproduktion das Rechnungswesen geleitet, bevor ich mein Steuerberaterexamen gemacht habe. Und da war es halt auch so, da ich sage, ja, hochgradig unseriös. Es mag Sachen geben, die funktioniert haben, wo Leute vielleicht Geld bekommen haben. Ich kenne keinen davon. Aber ich kenne halt viele, die echt viel Geld verloren haben. Weil da muss man sich einfach mal überlegen, wie so eine Sache funktioniert. Da wird so gesagt, hey, wir produzieren einen Film, wir sammeln ganz viel Geld ein und dann gründet man dafür eine GmbH, die den Film produzieren soll. So, und dann derjenige, der die GmbH hat, der gründet dann ganz viele andere, so eine Produktionsgesellschaft, so eine Castingfirma, so eine Cateringfirma. So, und die schreiben alle Rechnungen in diese GmbH. So, und dann sagt man, und das, was die GmbH hier hinterher als Gewinn hat, das verteilen wir hinterher an die Leute, die Geld gegeben haben. So, und dann haben die anderen GmbHs so viele Rechnungen geschrieben, dass die hier pleite war. Und war das Geld auch weg. Weißt du? Und nur so Dinger. Also deshalb, man muss da schon aufpassen. Und ich würde immer sagen, wenn du was brauchst, was für dein Unternehmen wirklich weiterbringt, dann kann man das machen. Ja, aber nicht einfach für Unsinn oder für Steuersparen irgendwelche so Dinger kaufen. Also das ist einfach Unsinn. Da gibt es andere Möglichkeiten und andere Methoden, wo man sicher besser das Geld sparen kann. Das bedarf halt häufig einer Planung. Ne? Das ist halt nicht so, ich habe jetzt gerade mal 100.000 Euro Gewinn letztes Jahr gemacht, was können wir jetzt machen? Ja, jetzt wahrscheinlich nichts mehr. Sondern manchmal muss man das auch einfach auch mit einem Forecast von 2, 3 Jahren auch mal planen, tatsächlich, damit man das einfach auch hinterher steueroptimiert die Früchte ernten kann. Ja, der Bauer, der muss auch erstmal säen und dann warten, bis der Sommer gut gelaufen ist, bis er hinterher die Ernte hat. Aber viele Unternehmer neigen ja dazu, erstmal die Ernte abzuwarten und dann zu gucken, was machen sie mit dem ganzen geernteten Gut, was sie jetzt weiter damit machen können. Ne? Das ist halt
ja, ich musste gerade, als du das ausgeführt hast, so lachen, weil tatsächlich war es so, meine Mutter, die war damals irgendwie so von jemand anders extern außerhalb der Familie angefixt worden. Die hat tatsächlich mal so eine Schiffsbeteiligung da unterzeichnet. Das Geld ist natürlich verschwunden. Das ist aber deshalb verschwunden, weil das Schiff zwar nicht untergegangen ist, aber das stand halt leer rum, weil es dann einfach eine Wirtschaftskrise gab und keiner mehr irgendwelche Fracht transportieren wollte. Das war also schlecht. Das war also der Beleg. Mein damaliger Steuerberater hat mir irgendwann nahegelegt, da in diese NATO-Wohnungen zu investieren. Er hat das nämlich auch getan und war dann auch anfangs sehr happy damit. Und das war tatsächlich NATO-Wohnungen in der Nähe von Schweinfurt. Und als die Amerikaner abgezogen sind, wollte keiner mehr in den Wohnungen wohnen. Das heißt, die Wohnung war nach wie vor da, aber die war halt leer. Das heißt, in so einer ehemaligen, ich sag mal, Offizierswohnung will ja auch jetzt auch nicht morgen direkt Max Mustermann einziehen, weil das ja dann häufig auch ein anderer Standard ist. Und von daher war das Modell dann auch für einen Eimer. Und tatsächlich würde ich jetzt auch aus heutiger Sicht Folgendes als Tipp geben und ich möchte aber deine Expertise dazu hören, weil mein Tipp ist ja jetzt nur ein Bauchgefühl, ich habe ja nicht so viel steuerliche Erfahrung wie du. Ich glaube, gerade wenn ich als Unternehmer oder Unternehmerin tätig bin, dann kann ich mir natürlich Folgendes mal erlauben. Ich kann irgendwie Geld produzieren, im Idealfall einen Überschuss. Dann kann ich natürlich ein bisschen was rausziehen und mir privat was aufbauen oder mein Haus bezahlen oder wo immer ich mein Geld für ausgeben möchte. Und dann merke ich, dass der ein oder andere hingeht und sagt, ich kaufe mir mal Aktien und dann wird eine Allianz gekauft, ein Bayer gekauft und in Bitcoin installiert oder was weiß ich. Dann werden irgendwelche Investitionen getätigt. Und ich denke mir immer so, das sind alles Investitionen, wo ich eigentlich null Kontrolle darüber habe, was im Nachgang passiert. Und ich habe auch eigentlich ja null Transparenz, weil egal, was die da veröffentlichen, am Ende des Tages kann ich da ja auch nicht wirklich was mit anfangen. Und manchmal denke ich mir einfach, wenn du ein gut florierendes Unternehmen hast, wo du jeden einzelnen Bereich wirklich kennst, dann halt die Kohle doch einfach in der Firma. Und ich würde ja zum Beispiel heute einfach zum Beispiel eher in Marketing investieren und einfach mein Volumen versuchen zu steigern und darüber noch mehr Erträge zu produzieren, anstatt zu gucken nach dem Motto, okay, ich habe nicht so viel Vertrauen in mein eigenes Unternehmen, ich gucke mir mal lieber Plan B und Plan C und Plan D an und dann freue ich mich über 4% Dividende, wohingegen ich ja in meiner Firma die Chance habe, auch 10%, 20%, 30%, 40% zu machen. Und von daher, ich würde ja als Unternehmer und Unternehmerin eher gucken, wie kriege ich mein eigenes Unternehmen weiter nach vorne gebracht. Eventuell kaufe ich mir sogar lieber nochmal einen leistungsfähigen Mitarbeiter und Mitarbeiterin, die ja im Idealfall auch ein X-faches von dem produziert, was sie selber kostet. Und dann habe ich auch noch volle Kontrolle. Wenn das nicht klappt, habe ich sofort den Arbeitsvertrag und kurze Zeit später habe ich die Person los. Aber das sind so meine pragmatischen Gedanken. Du bist jetzt vom Fach. Wie würdest du Leuten empfehlen, wenn sie unternehmerisch tätig sind, so ein bisschen mit ihren, ich sag mal, Finanzen zu jonglieren. Wo sollte man sich investieren? Wo sollte man nicht investieren? Was ist sinnvoll, was nicht sinnvoll? Jetzt mal so eine Pauschalaussage. Ich weiß, ihr Steuerberater und Rechtsanwalte sagt immer, es kommt drauf an, weil es einfach so komplex ist. Aber dass ich im Podcast, gib mal so ein paar Buzzwords raus, wo die Leute einfach mal ein bisschen ins Nachdenken kommen.
Also tatsächlich ist es im Prinzip, wie du gesagt hast. Also genau diese Diskussion hatte ich gerade vor 3 Wochen im Unternehmerkreis. Da habe ich nämlich gesagt, hey, wenn du so als Unternehmer so 30%, 40% Gewinn produzierst, ja, dann ist es doch so, dass wenn du doch das Geld in deinem Unternehmen hast und das sich mit 30% oder 40% verzinst, dann kann man ja durchaus drüber nachdenken, das eben in sein Unternehmen zu investieren. Weil dauernd klopft irgendeiner an und will dir irgendeinen ETF verkaufen und sagt, ja, das gibt 10% Rendite nachhaltig über keine Ahnung, wie viele Jahre man da drin stecken muss, wo ich denke, ja, fuck, aber wenn ich doch 30% in meinem Unternehmen haben kann, warum soll ich dann für 10 in ETF stecken? Und da steht der Banker in diesem Unternehmerkreis auf und sagt, ja, aber habe ich was, weil Gold hat letztes Jahr 30% gemacht. Das, also man hätte auch in Gold investieren können. Und ich denke so, ja, hätte man, dann hätte man jetzt einmal mit Gold 30% gemacht. Vorher hat Gold nie 30% gemacht. Ja, da waren wir auch mal bei 2%, da waren wir mal bei 5, da waren wir bei 10, da waren wir nie bei 30. Aber das Unternehmen hat immer 30 konkret abgeliefert. Also von daher dachte ich dann so auch, ja, der muss natürlich irgendwie sein Produkt verkaufen. Und ich glaube, als allererstes ist es gut, wenn du erstmal in dein Unternehmen investierst und da die Ressourcen hebst und da auch die Investments tätigst, um dann eine höhere Eigenkapitalverzinsung da drin zu haben in deinem Unternehmen. Dann hast du natürlich irgendwann vielleicht die Situation, dass du sagst, gut, ich kann oder ich will nicht mehr weiter wachsen mit meinem Unternehmen und dann sammelt sich ja trotzdem irgendwie Geld an. Und das ist dann der Punkt, wo du sagen kannst, okay, dann überlege ich mir, welche neuen Geschäftsfelder kann ich mir vielleicht erschließen. Ja, dass wenn ich jetzt sage, zum Beispiel, wenn ich jetzt Steuerberater bin, dann kann ich ja Steuerberater sein. Aber wir haben natürlich viele Mandanten, die meinetwegen auch Immobilien besitzen. Also wäre doch eigentlich ein gutes Geschäft, wenn ich für diese, die Immobilien besitzen, auch die Hausverwaltung übernehmen würde. Ja, so, dann bekäme ich auch vernünftige Hausverwalterabrechnung und meine Steuerberaterkanzlei rein, was ja auch immer schwierig ist. So, und hätte dann aber gleichzeitig auch wieder eine höhere Kundenbindung, weil ich die ja mit zwei Feldern bespielen kann. Also könnte ich als Komplementärunternehmen zu meinem jetzigen Unternehmen beispielsweise eine Hausverwaltung aufmachen. So, und dann könnte ich das ja weiterspinnen und sagen, okay, und dann, weil die Hausverwaltung ja immer die Aufträge für Hausmeisterdienste und Heizungswartung und sowas vergeben will, kann ich noch eine Installateurfirma kaufen. So, natürlich sitze ich nicht, als fahre ich nicht los und repariere irgendwo Heizung am Wochenende, wenn ich hier die Kanzlei zu habe. Ja, sondern, aber ich kann mir ja einen Installateur einkaufen, einen Meister, den ich dafür ja ohnehin brauche, und den dann losschicken. Ja, aber das kann ja trotzdem meine Firma sein. Und mit diesem Gedankengang, dann werde ich ja richtig zum Unternehmer, aber dann habe ich ja immer wieder in mein Unternehmen investiert, nämlich in mein größeres Unternehmen. Und dann kann ich ja vielleicht auch mal über die Holding nachdenken. Weil dann habe ich ja mehrere Unternehmen und dann bin ich ja Multiunternehmer und dann kann die Holding wiederum Sinn machen. Aber da muss ich ja erstmal hinkommen. Ja, und wenn du sagst, okay, mein Unternehmen ist aber ganz klein und ich habe keine Idee, was ich sonst noch so machen kann und das Geld liegt da einfach rum, dann kannst du natürlich irgendwann sagen, gut, wenn sich das Unternehmen, die Amerikaner sagen ja immer Lemon Squeeze, wenn ich nicht mehr rauskriegen kann mit dem investierten Geld, dann kannst du natürlich auch mal über so ein paar andere Sachen nachdenken, wie jetzt weiß ich was, Photovoltaikanlagen, die einfach von alleine ihr Geld verdienen oder halt tatsächlich irgendwelche Rentenpapiere oder sowas. Ja, also das kann man dann schon machen. Aber das wäre immer so, aus meiner Sicht, so der letzte Schritt. Ich würde immer erst gucken, kann ich in meinem Unternehmen mit dem Geld machen? Kann ich vielleicht andere Unternehmen dazu noch ergänzend aufbauen? Und dann bin ich erst bei den anderen Sachen, mein Geld reinzustecken.
In dem Zusammenhang habe ich jetzt nochmal einen Gedankengang, dann kannst du gerne auch kritisieren, wenn du sagst, totaler Quatsch. Aber ich würde tatsächlich über Folgendes nachdenken. Wenn man mal das Leben so runterbricht, ich bin jetzt heute 45 Jahre alt, ganz am Anfang hast du ja im Normalfall kein Geld, dann bist du irgendwie Lohnempfänger. Anfangs heißt das nicht Lohn, da ist das Taschengeld. Dann fängst du irgendwie an, dir vielleicht mal irgendwie ein bisschen was dazu zu verdienen. Ich habe ja, außer dass ich bei der Bundeswehr war, nie wirklich irgendwo angestellt gearbeitet. Ich war ja immer irgendwie selbstständig. Und von daher kenne ich ja dieses Klassische, da kriege ich eine monatliche Abrechnung nicht, auch wenn ich als GmbH Geschäftsführer sowas natürlich schon irgendwo habe, aber letztlich ist das ja ein etwas anderes Szenario. Aber nach hinten raus ist es dann einfach so, ich glaube, wenn du so startest ins Leben, dann hast du ja gewisse Ziele. Irgendwann willst du vielleicht ein Haus oder eine Wohnung oder ein Auto oder ein zweites Auto oder ein Ferienhaus. Jeder hat ja etwas andere Ziele im Leben. So, und dafür brauchst du natürlich im Normalfall Geld. Und das brauchst du auf der privaten Seite, weil sonst hast du ja die Sachen alle mit der Firma verstrickt, was ja im Exit-Fall, ich habe ja meine Firmen sehr erfolgreich verkauft und war sehr happy über die Struktur, die da Grundlage für war. Aber das hat sich ja gerechnet. Aber dann denke ich, irgendwann hast du vielleicht auch auf der privaten Ebene so ein Level erreicht, wo du denkst, eigentlich geht's mir gut, eigentlich kann ich mir auch einiges leisten, eigentlich brauche ich jetzt auch kein zweites und drittes und viertes und fünftes Auto und das und das und das alles nicht. Und dann würde ich tatsächlich, weil Stefan das gerade sagte, ja, vielleicht über Photovoltaik und andere Sachen nachdenken oder aber auch mal überlegen, was wäre, wenn ich mit der verfügbaren Liquidität im Unternehmen teurere Mitarbeiter einstelle. Weil wenn ich teurere Mitarbeiter einstelle, die kosten ja vielleicht nur 1.000 Euro mehr als ein weniger teurer Mitarbeiter, kommen aber mit einer ganz anderen Performance daher. Und dann kann ich für die 1.000 Euro, die ich in der Firma lasse, als Gewinn, wenn ich das einfach mal als Gesamtgewinn fürs Leben betrachte, einfach besseren Schlaf in der Nacht, mehr Möglichkeiten auch mal abwesend zu sein kaufen. Weil ich kann ja heute theoretisch 2 Wochen einfach Urlaub machen und dann geht ja nichts kaputt. Weil da ja Leute sitzen, die einfach wissen, wie es funktioniert und die es teilweise so gut wissen, dass die mir jeden Tag erzählen, was ich jetzt zu tun habe. Ja, die takten so Podcasts für mich ein, die machen mir klar, wann ich ein Webinar machen muss, die sagen mir, wann ich wieder Videos für Social Media einsprechen muss. Das ist ja alles geregelt. Aber deshalb manchmal denke ich auch, wenn man irgendwann eine gewisse Profitabilität erreicht hat, vielleicht nicht immer nur ans Rausziehen denken, sondern reinvestieren auch in höherwertige Mitarbeiter, weil die dann einfach dafür sorgen, dass das Ganze auch immer autarker läuft, was ja letztlich auf der Unternehmerskala auch dazu führt, dass du mehr Freizeit im Kopf hast, weil du dich weniger ums Tagesgeschäft kümmern musst und dann kannst du über neue Investitionsmöglichkeiten nachdenken oder einfach mal früher nach Hause gehen und dann, wie Stefan und ich das auch machen, einfach mal die nächste Generation nehmen und sagen, hey, wir müssen jetzt mal zu einem Fußballspiel, in Stefans Fall oder in meinem Fall, wir müssen jetzt mal schnell nach Österreich Schlitten fahren und trotzdem läuft es in der Firma weiter. Ist das nur meine Denke oder denkst du, ach, das macht durchaus Sinn? Wie siehst du das als Profi?
Naja, das ist ja, ich glaube, das ist ja, ich glaube, das kannst du so klar sagen, wenn du ein gewisses Level erreicht hast. Ne? Also ich glaube, es gibt nur zwei Szenarien, die das überhaupt ermöglichen, das so zu sehen. so auch umzusetzen. Weil entweder du musst dieses Level schon erreicht haben, dass du dann sagst, okay, meine Freizeit ist mir auch einfach was wert, dass du einfach nicht mehr dich um alles kümmern musst und dann lieber sagst, nee, dann bezahle ich eben lieber den besseren Mitarbeiter und auch mit einem vernünftigen Salär, der das einfach alles für mich regelt, dann bekommt Komfort einfach einen unheimlich hohen Stellenwert im Leben, dass du sagst, ja, was soll ich jetzt, wenn ich jetzt 200 Euro für so ein Disneyland-Ticket ausgebe, dann kann ich mich aber nicht dreimal am Tag in so eine 2-Stunden-Schlange anstellen, dann kannst du auch noch die anderen 300 Euro für den Quickpass ausgeben, weißt du? Also das ist ja einfach auch so ein einfaches Komfortbeispiel. Das würdest du und ich ja immer machen. So, aber ich weiß ja viele Leute, die sagen, geil, ich investiere die 200 Euro für das Ticket, aber dann stelle ich mich da in die Schlange. So, und das, auf diese Idee.
Ja, oder ich kaufe mir das Ticket, wenn es nur 100 Euro kostet, dann geht es aber nur an diesem einen Wochenende, wo der Park dreimal so voll ist und dann sagen sie, ich habe aber nur 100 Euro bezahlt. Ich sage, gut, aber du hast auch nichts gemacht. Du hast einfach nur viele Leute kennengelernt, vorausgesetzt, du hast in der Schlange links und rechts Gespräche geführt.
Ja, genau. Und das ist halt der Punkt. Der andere Punkt ist, glaube ich, dass wenn Leute schwer krank werden, die wissen es auch relativ klar, was sie mit ihrem Leben anfangen. Und die wissen, haben auch einen relativ guten Lebensplan immer, dass sie sagen, okay, ich möchte das und die Steps erreichen in meinem Leben. Und für die ist aber halt auch eben, wie das eigentlich ja auch für jeden so sein sollte, das Unternehmen Mittel zum Zweck. Das ist nicht der Lebenszweck. Und ich glaube, auch das ist ein Punkt, das muss man erstmal erkennen an irgendeiner Stelle, dass viele sagen, ja, ist mein Baby und ich bin damit groß geworden. Ich meine, ich kann das nachvollziehen. Ich habe mit 18 auch meine erste Firma gegründet, so im Nebenerwerb. Und die habe ich einfach auch hinterher irgendwann verkauft. Aber auch, ich hätte viel, viel mehr dafür kriegen können, rückblickend gesehen. Aber es war halt eben so mein Baby, wo ich denke, oh, das hast du so groß gemacht mit einem Kumpel damals zusammen, so ein Licht- und Tonanlagenverleih. Und wir haben echt große Events abgerissen. Wir haben 63 Veranstaltungen parallel am Wochenende gefahren. Und echt große Sachen. Wir hatten in Köln in ganz vielen Clubs Anlagen in Dauermiete und so. Also wir haben das schon richtig fett gemacht. Aber irgendwann, dann hast du keine Zeit mehr, dann warst du irgendwie Steuerberater, der andere ist Vertriebsleiter bei einer großen internationalen Firma geworden. So, und dann muss das alles die Mitarbeiter regeln. So, und da haben wir damals auch nicht so Wert drauf gelegt, dass das halt auch immer so die teuren, guten Mitarbeiter waren, sondern wir haben die immer schon da waren, die haben es dann halt geregelt. Aber die waren halt damals gut dafür, während wir noch gesagt haben, wo es lang geht. Die waren aber nicht in der Lage, selber zu erkennen und Sachen zu managen und zu machen. Und das war damals der Fehler, warum dann ja auch irgendwann diese Sache dann so ein bisschen eingebrochen ist. Und dann haben wir aber aus unternehmerischer Sicht zu lange daran festgehalten, weil es eben unser Baby war. Und das würde mir heute nicht mehr passieren. Wenn heute einer sagt, komm, für deine Kanzlei kriegst du das und das, wo ich sage, okay, der Exit-Deal, der passt für mich und ich habe eine andere Idee, was ich machen will, dann würde ich das einfach machen. So, ich mache das gerne, ich kümmere mich auch gerne um die Leute hier, aber ich hänge hier nicht mit, das ist nicht mein Lebensinhalt jetzt hier, die Kanzlei. Und ich glaube, das ist das, was ja das Problem, was ja viele Unternehmer haben, was ich auch immer in der Praxis sehe, die einfach auch sagen, gerade so bei so Handwerksbetrieben, die gar kein Know-how auf ihre Mitarbeiter transferieren, weil die immer Angst haben, boah, dann geht der Mitarbeiter woanders hin, dann will der einfach mehr Geld haben oder so, dann mache ich mich da erpressbar, weil dann lassen die gar nicht los. Aber dadurch wird das Unternehmen natürlich auch nicht autark vom Unternehmer. Und damit hast du hinterher keinen veräußerbaren Unternehmenswert, wenn es dann mal um den Exit geht, Jahre später. Aber so viel denken, soweit denken viele gar nicht. Das ist ja so, das aus meiner Sicht immer so ein Praxisproblem. Und ich glaube tatsächlich, dass du dahin kommen musst, dass du sagst, ich brauche das Unternehmen, um Geld zu verdienen. Das ist einfach eine Geldquelle für mich, um die Sachen zu finanzieren, die ich gerne in meinem Leben machen möchte.
Ich hatte letztens zwei Männer da, die jetzt sich selbstständig gemacht haben. Ich will noch nicht sagen Unternehmer, weil die ja jetzt ganz am Anfang standen und die hatten mich in einem anderen Szenario schon mal kennengelernt und haben gesagt, Semmeroth, wir wollen das direkt mit dir von Tag 1 an machen. Und dann habe ich gesagt, gut, das ist aber natürlich auch jetzt vielleicht für einen Gründer ein zu hoher Invest. Und dann habe ich gesagt, wir wollen das trotzdem machen, weil wir haben ja schon ein paar Mal gesehen, was du kannst, weil ich ein paar Mal bei deren ehemaligen Arbeitgeber in-house gewesen bin. Und dann waren die bei mir. Und dann haben sie mir da ihren Plan vorgelegt für ihren Business Case. Und der war auch tatsächlich echt durchdacht. Ich war wirklich beeindruckt. Also es war wirklich durchdacht und die hatten auch schon die hatten schon die Kundenkontakte, weil die ein ähnliches Geschäftsfeld bearbeiten wollten mit einem anderen Produkt und einem anderen Leistungsportfolio wie bisher aus der Firma. Das war mit der Geschäftsleitung abgestimmt, also alles perfekt. Aber dann habe ich denen relativ früh, so knapp nach 50 Minuten schon die Frage gestellt, wie sieht eure Exit-Strategie aus? Und dann haben sie mich gefragt, wie meinst du das? Wir wollen doch erstmal gründen. Sag ich, wir gründen heute nicht mehr so wie früher. Wir wollen jetzt nicht hier so ein Mehrgenerationen-Unternehmen bauen. Wir bauen einfach nur eine Spardose, die regelmäßig mehr Geld produziert, wo wir was rausnehmen können. In meinem Buch, so bauen sie ein profitables Unternehmen, steht es ja auch drin. Die Firma ist nur ein Instrument. Das soll nur dazu dienen, dass du dir dein Leben und deine Lebensziele erfüllen kannst. Und wenn das mit der Firma klappt, ist das Unternehmen gut. Wenn das nicht klappt, ist das Unternehmen Mist. So schwarz-weiß muss man das aus meiner Sicht betrachten, weil sonst kannst du hinterher sagen, ich habe nie einen Mitarbeiter entlassen müssen, aber ich habe auch nie Geld verdient, ist halt irgendwie am Ende des Lebens vielleicht eine scheiß Bilanz. Dann kannst du sagen, ich habe mir was vorgenommen, habe das bis zum Ende durchgezogen, hat keinen einzigen Tag Spaß gemacht, aber ich habe wenigstens bewiesen, ich habe Disziplin und Ausdauer. Aber ich glaube, da haben viele Menschen heute doch einen etwas anderen Anspruch ans Leben. Und Stefan, du bist ja jetzt auch Teil meiner Mastermind-Gruppe und kennst da die Unternehmer, siehst ja auch, letztlich verdiene ich Geld damit. Aber wenn wir dann da auf den Reisen sind, wenn wir die Offline-Events machen, wenn dann die ganzen zwischenmenschlichen Gespräche, die gar nichts direkt mit dem Business Case zu tun haben, ich meine, dann wird ja jeder auch von meinen Kunden bestätigen, der Semrod macht das nicht für die Kohle. Der kriegt Geld für Dinge, die er wahrscheinlich sogar umsonst machen würde. Und ich glaube, das ist genau der Level, den man eigentlich jedem wünschen müsste, dass man irgendwann mal wegkommt aus diesem Reaktiven nach dem Motto, oh Mist, ich muss irgendwas machen, damit ich die Löhne wieder bezahlen kann. Oh, ich muss irgendwas machen, damit ich privat noch irgendwie den Kredit zurückzahlen oder was auch immer machen kann oder im Urlaub machen kann. Und ich glaube, wenn man das früher in Frage stellt, dann wird man automatisch erfolgreicher. Weil ich kenne auch Leute, und da wirst du wahrscheinlich viel, viel mehr kennen, die sind dann seit 20 Jahren selbstständig, haben immer noch 7 Mitarbeiter, nehmen sich immer noch nur 3.000, 4.000, 5.000 Euro monatlich raus, sagen, ich baue da was auf, ich bin da was am Reinvestieren. Und du denkst, aber wie viele Jahre willst du das noch machen? Wenn nach 20 Jahren immer noch kein Ertrag entstanden ist, ist es ja vielleicht einfach ein unsinniges Investment. Vor allen Dingen, du kriegst ja mit 5.000 Euro und der Führungskompetenz, die du hast, kriegst ja sofort einen besseren Deal, wenn du dich irgendwo meldest und sagst, ich würde hier gerne als Abteilungsleiter anfangen. Dann kriegst du 30 Tage Urlaub, dann kriegst du erstmal 6,5 oder 7,5, je nachdem, wie gut du verhandelst. Wenn du morgens keinen Bock hast, weil du irgendwie ein bisschen was Schlechtes gegessen hast, reichst du gleich Magen-Darm für eine ganze Woche ein. Das ist ja dann alles einfacher, das Leben. Warum willst du dir diesen ganzen Ballast ans Bein binden, wo du dann am Wochenende noch in die Firma fahren musst, irgendwas aufarbeiten, wo du abends nicht konkret dich auf deine Familie konzentrieren kannst, weil wieder irgendein Kunde sich nochmal gemeldet hat. Irgendwo musst du nochmal ein Feuer aus dem Eisen holen. Ein Eisen aus dem Feuer holen und diesen ganzen Eiertanz. Und deshalb glaube ich, ist schon wichtig, dass man die Leute sensibilisiert. Jetzt hast du ja, ganz anonym betrachtet, wo wir hier keinen vorführen, du hast ja einen guten Überblick über deine ganzen Mandantschaft. Würdest du sagen, im Gros, funktioniert das bei der Masse oder ist der meiste Teil derjenigen, die selbstständig unternehmerisch tätig sind, wirtschaftlich betrachtet nicht ganz so sinnvoll?
Also ich glaube, wenn man es jetzt sehr pauschal sagt, ist es bei der breiten Masse so, dass es nicht ganz so sinnvoll ist. Aber das liegt aber schon daran, was wir ja schon quasi genau vor 30 Minuten besprochen haben, dass die meisten einfach ja das machen, was sie denken, was richtig ist. Und ja überhaupt gar keine externe Perspektive einholen und überlegen, wie es besser geht. Die lesen keine Businessbücher, die haben keinen vernünftigen Business Coach. Wir haben 3 Millionen Leute gefühlt da draußen rumlaufen, die Coach sind, die alle selber einen Pfeil im Kopf haben und nichts auf die Kette kriegen und jetzt irgendeine Mini-Lösung für sich erarbeitet haben und jetzt diese Lösung anderen verkaufen wollen. Also das ist so mein, deshalb ich dieses Thema Coach sehe ich sehr, sehr kritisch, wenn jemand sagt, ich bin so Coach, weil die meisten tatsächlich aus meiner Sicht nichts können und es gibt ganz, ganz wenige, wo ich wirklich sage, da kannst du hingehen, den kannst du mal fragen, wenn du ein Problem hast. Aber ich glaube, im Prinzip, jeder, der ein Unternehmen hat und da wirklich aufs nächste Level kommen ist, der ist bei dir immer mega aufgehoben, weil du einfach ja Spaß daran hast, den Leuten zu helfen und die auch besser zu machen. Und das ist ja auch das, was ich erlebe. Ja, auch die Mandanten, die jetzt bei mir sind, die auch in deiner Mastermind sind, da geht's ja auch vorwärts und die entwickeln sich ja weiter. Und das würden die aber alleine ja gar nicht hinkriegen. So, und dann haben die natürlich jetzt ja einfach ein gutes Team, dass sie sagen, auf der einen Seite habe ich die Business-Impulse, auf der anderen Seite haben wir die steuerlichen Aspekte dabei. Und ich glaube halt, dass viele da gar kein Geld für investieren und noch nicht mal wenigstens mal so ein Buch oder so sich dazu besorgen. Selbst wenn sie sagen, ich will jetzt nicht ein paar hundert Euro für den Weigelder und Semmelrot ausgeben, um mir ein paar Impulse von denen zu holen, die holen sich ja nicht mal unsere Bücher. Weißt du, das ist ja schon der Fehler, glaube ich.
Weil ein Buch ja auch tatsächlich nichts kostet. Die 30 Euro, die das ist ja irgendwie Standardsätze.
Ja, das Problem ist ja auch nicht, die 30 Euro auszugeben, das Problem ist, das Buch zu lesen. Das ist ja dabei.
Ist so. Aber letztlich, gut, du hast jetzt da ein paar nette Worte zu meiner Mastermind gesagt, herzlichen Dank. Aber letztlich ist es ja so, das ist ja gar nicht nur mein Verdienst. Was ich ja wahnsinnig spannend finde, ist ja auch dieses Miteinander. Weil bei uns geht es ja nicht darum, wer hat die schönste Uhr, wer hat das größte Auto, wer hat noch irgendwo einen Bekannten, der ein Boot hat oder so, sondern da geht es ja teilweise auch darum, was kann ich von dir lernen, was kann ich von dir lernen, wie kann ich mich da irgendwie orientieren, was hat bei dir gut geklappt. Ich bin ja zum Beispiel auch ein großer Fan von jemandem, ich glaube, das kann ich auch ohne hier die Anonymität zu vernachlässigen oder zu verletzen nennen, von Christian Kaminski. Christian Kaminski hat eine wahnsinnig gute Firma, die richtig gut läuft, hat parallel 6 Kinder. Ich habe ein Kind und manchmal, wenn der abends nicht ins Bett will, dann denke ich mir so gut, dass ich das Problem nicht noch 5-mal parallel lösen muss, sondern nur heute Abend hier fokussiert. Und der macht das und das und das. Und so, dass ich tatsächlich dann auch mit den Leuten teilweise über solche Sachen dann manchmal schreibe. Ne? Sag ich, Christian, hör mal hier, wie machst du denn das? Einfach nur, weil es mich interessiert. Weil ich einfach glaube, jeder von uns kann in jedem Lebensbereich von anderen Leuten was dazulernen, vorausgesetzt, die haben selber schon mal was hingekriegt. Das würde ich im ersten Moment mal verifizieren. Aber dann ist es doch auch einfach dieses ehrliche Feedback, wo man mal sagt, mal, das habe ich total verkackt. Das würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, anders zu machen. Das habe ich richtig gut hingekriegt. Da muss ich sagen, das habe ich anfangs nicht erwartet. Da war ein bisschen Glück dabei. Oder ich habe es vorher so und so gemacht, weil ich das und das da und das recherchiert habe. Und deshalb glaube ich, diese Sparringspartner, diese Austauschgruppe, die braucht jeder. Und das fängt ja erstmal damit an, lange bevor die bei mir Kunde werden, können die ja auch erstmal mit ihrem eigenen Steuerberater sprechen. Also alle, die jetzt hier zuhören. Es geht ja jetzt nicht darum, dass ihr jetzt zwingend irgendwo euch einkaufen müsst. Ihr müsst nur mal ein bisschen sensibler eure Gesprächspartner aussuchen und mal überprüfen, ob der eine Meinung hat, auch Ahnung hat. Weil es gibt eine Menge Menschen, die haben zu allem eine Meinung, aber substanziell überhaupt nichts anzubieten. Du hast es eben so ein bisschen an diesem Phänomen Coach erläutert. Das gibt es so im Vertriebsprozess auch. Da gibt es Leute, die bieten Vertriebstrainings an, die haben noch nie wirklich Vertrieb aufgebaut. Die haben in irgendeiner Firma irgendwelche Bestandskundenverträge Jahr für Jahr verlängert und feiern sich dann für das Umsatzvolumen, was sie da gesichert haben. Die haben aber noch nie akquiriert. Die haben noch nie eine Kundenrückgewinnung gemacht. Die haben noch nie eine strategische Bestandskundenentwicklung gemacht. Die haben einfach nur Umsätze mit ihrem Namen verknüpft in irgendwelche Excel-Tabellen reingeschrieben und feiern sich dann dafür und haben vielleicht dafür sogar noch ein Incentive bekommen, weil das alle in der Firma so machen und deshalb keiner dem anderen ans Bein pinkelt. Aber jetzt haben wir so ein bisschen über Exit gesprochen. Lass uns mal gerade über den anderen Modus sprechen, weil da hatten wir beide in Los Angeles, wir machen auch tatsächlich immer mal wieder so Seminarausflüge in irgendwelche, häufig amerikanisch oder englischsprachige Länder, weil das auf der einen Seite einfach ein anderer Input ist, auf der anderen Seite aber auch einfach andere Gedankengänge triggert. Und in dem Zusammenhang waren wir auf dem Weg in der Mittagspause von einem Steakhouse zurück zum Seminar. Und dann haben wir über das Thema Kaufen von Firmen gesprochen. Da hattest du damals ein echt cooles Statement. Und da würde ich gerne von dir einfach an der Stelle nochmal hören, damit die Hörenden was daraus mitnehmen. Die Kernbotschaft, damit du weißt, in welche Richtung das geht, war, dass es gar keine grundsätzliche Empfehlung gibt, ob ein Kauf oder eine Gründung besser ist, sondern das eigentlich von den Vorkenntnissen abhängt, die du mitbringst. Vielleicht kannst du da nochmal dran anknüpfen, weil ich fand das einfach cool und würde dir da jetzt gerne im Prinzip die Bühne nicht klauen, weil das war dein Gedankengang, der mich nachhaltig echt inspiriert hat. Teil den mal mit den Leuten hier.
Naja, es ging ja damals um die Frage, ob es günstiger ist, dass man einfach sagt, komm, ich kann einfach selber gründen oder ich kaufe ein bestehendes Unternehmen. Und mein Ansatz war ja damals, als ich mich als Steuerberater auch selbstständig gemacht habe, weil ich gesagt habe, ich möchte eben nicht auf der grünen Wiese gründen, vor dem Hintergrund, dass ich ja dann erstmal alles alleine machen muss und ich kann gar nicht so schnell wachsen, weil ich ja dann ja auch nicht nur die Akquise machen muss, sondern ja auch selber das Operative abarbeiten muss. Und das war der Punkt, wo ich gesagt habe, aus meiner Sicht ist es besser, man kauft ein Unternehmen, wo du ja schon Mitarbeiter, Maschinen, Strukturen, Prozesse kaufst und auch Kunden. So, und das läuft ja irgendwie, das produziert ja schon mal irgendwie ein bisschen was, generiert irgendwie Gewinn. Und dann kannst du ja hingehen, wenn du das Unternehmen kaufst und einfach also einfach ist es sicher nicht, aber du kannst die Prozesse ändern, du kannst andere Zielgruppen akquirieren, du kannst dich in der Zielgruppe weiter vergrößern, du kannst viel schneller wachsen und hast aber von Anfang an schon ein gewisses Grundrauschen, was dir auch ein bisschen den Lebensstandard sichert. Und von daher glaube ich, ist es eine ganz gute Idee, tatsächlich auch mal darüber nachzudenken, lieber ein Unternehmen zu kaufen, als komplett von null auf zu gründen. Wenn du jetzt ein Startup selber hast oder so, ist das eine andere Story. Aber gerade wenn du ja in der Branche bist, die es ja auch schon 1000 Mal gibt, dann ist es ja auch relativ einfach, ein Unternehmen zu finden, was man kaufen kann. Du musst halt aufpassen, dass du bei dieser Aktion dir keinen Hund mit Flöhen kaufst. Ja? Du musst also schon ein gutes Unternehmen kaufen und nicht sagen, ach ja gut, das kann ich halt billig kaufen, weil es einfach ein totales Schrottunternehmen ist, aber dann ändere ich da alles, weil das wird nicht so schnell funktionieren, dass du wirklich dann auf einmal in den Gewinnbereich kommst. Ne? Also von daher glaube ich, das war glaube ich der Impuls, worum es dir ging, dass man einfach auch mal drüber nachdenkt, gerade auch wenn du, ob du sagst, ich möchte jetzt statt Gründen kaufen oder auch, wenn du organisch nicht wachsen kannst, dann kannst du natürlich auch durch Zukäufe einfach wachsen.
Ja, was ich damals noch als Gedankengang hatte und deshalb fand ich diese Kombination aus dem Input, den du geliefert hast und dem, was ich dann noch on top sozusagen für mich draus gemacht hatte, war einfach die Situation, dass wenn jetzt jemand ganz am Anfang steht und hat vielleicht bisher nur angestellt gearbeitet, die Angestellten haben ja meistens das Gefühl, also das, was der Chef hier macht, kann ich auch. Das hat ja jeder Angestellte, dass er denkt, also ich weiß gar nicht, warum der so viel Geld mehr verdient. Und wenn du denen dann anbietest, hey, hast du mal Lust, so 2 Wochen auf meinem Stuhl zu sitzen, kannst mal alle Entscheidungen treffen, wir ziehen da mal durch, dann merken die Leute plötzlich, ah nee, das wollen sie dann doch nicht. Aber in dem Moment, wo du einfach selber noch nie eine Firma hattest, ist es aus meiner Sicht so, da würde eine Gründung mehr Sinn machen, weil du dann einfach ein geringeres Risiko hast. Du kannst ja deine Investitionen relativ klar überschauen und du kannst mal anfangen. Und wenn du nach 6 Monaten vielleicht auch nur feststellst, dieses Leben als Unternehmer, Selbstständiger im ersten Schritt, das ist gar nichts für mich. Ich möchte nicht dauernd erreichbar sein. Ich möchte nicht dauernd diese Umsatzverantwortung tragen. Ich möchte nicht permanent diesen Kostendruck spüren. Ich möchte nicht dauernd diese Zukunftsängste haben. Dann glaube ich, kannst du nach 6 Monaten die Reißleine ziehen, gehst wieder in ein Angestelltenverhältnis zurück und sagst, ich habe das getestet. Das ist nicht mein Lebensmodell. Damit komme ich nicht klar, weil ich vielleicht auch den Kontakt zur Familie verloren habe. Wenn du auf der anderen Seite aber natürlich schon sehr viel Erfahrung hast, du hast vielleicht schon mal wirklich unternehmerisches Know-how aufgebaut, du hast eine Firma, entweder die schon läuft, die du erweitern willst durch einen Zukauf oder du willst beispielsweise ein weiteres Unternehmen gründen und du weißt aber schon, worauf es ankommt, dann glaube ich, ist der Kauf eben der Vorteil, weil dann geht es einfach schneller. Das Risiko ist zwar tendenziell höher, weil mehr Geld involviert sein dürfte, aber du hast ja einfach auch mehr Kontrolle darüber. Das ist ja wie beim Autofahren. Also, oder überhaupt bewegen eines Fahrzeugs. Sagen wir es mal so. Mein Sohn fährt ja aktuell jeden Morgen mit dem Roller zur Schule. Das ist ja auch in Ordnung. Das Risiko ist sehr überschaubar. Wenn ich 240 auf der Autobahn fahre, ist das nicht tendenziell deutlich gefährlicher, weil ich das ja schon ein paar Jahre geübt habe. Für einen Fahranfänger wäre das wahrscheinlich ein extrem hohes Risiko. Und deshalb glaube ich, man darf die Vorerfahrung nicht unterschätzen. Aber du und ich, und wenn du jetzt zuhörst, prüf das mal in deinem Kopf für dich selber. Kennen ja Leute, die sind unternehmerisch tätig seit vielen Jahren. Die haben nach wie vor keine solide Kennzahlenbasis. Die haben nach wie vor keinen strategischen Vertriebsprozess. Die haben nach wie vor keine wirklich durchdachte Marketingstrategie, die planbar das Geschäft hoch- oder runterfahrbar macht. Die haben nach wie vor keine richtige Recruiting-Strategie, sodass sie immer abhängig sind. Sobald ein Mitarbeiter irgendwie schlechte Laune signalisiert, sind die direkt in Panik, weil wenn der geht, wissen sie gar nicht, wie viele Monate dauert es, bis die Stelle neu besetzt ist. Oder aber auch, was macht der eigentlich den ganzen Tag hier in der Firma? Weil der ist jetzt schon so lange da, dass man gar nicht mehr so ganz genau weiß, wo ist eigentlich sein Aufgabenbereich begrenzt und wo sind die Übergabepunkte und was bleibt alles liegen, wenn der nicht mehr da ist. Und ich denke, wenn man diesen ganzen Know-how-Level erarbeitet hat, dann kann man natürlich so eine Firma auch besser kaufen, weil man schneller auch bei der Bewertung des neuen Unternehmens im Akquiseprozess hingucken kann und schauen kann, ist das substanziell überhaupt sinnvoll, diese Bude zu kaufen oder kaufe ich mir da so ein ähnliches wie so ein Lego-Bausatz, weißt du, wo du zwar an der Verpackung siehst, was da mal rauskommen soll, wo du aber denkst, also diese ganzen Teile, keine Ahnung, wie man die alle zusammenstecken muss und während du das machst, kommt aber jeden Monat die Lohnabrechnung. So, und von daher glaube ich, da muss man gucken, wo man steht. Lass uns mal kurz den Shift machen.
Ich würde kurz da noch einmal einhaken, wenn ich darf. Wenn du gerade gesagt hast, von den unternehmerischen Skills sind die Voraussetzungen. Aber genau das ist ja der Punkt, den entwickeln ja die meisten nicht. Viele sind gut in dem, was sie tun, als Angestellter. Und das können die wirklich super. Aber die würden halt, um Unternehmer zu sein, brauchst du halt nochmal ein anderes Skillset. Und da scheitern ja viele dran. Die sind zwar fachlich gut in dem, was sie tun, aber die werden hinterher trotzdem keine Kunden finden, die werden nicht die passenden Kunden finden, weil sie eben dieses unternehmerische Skillset wie Marketing, Kommunikation, Sales, alles nicht beherrschen.
Ne? Und dann, oder sie können auch keine Prozesse organisieren. Sie können in einem organisierten System gut performen, aber sobald es kein System gibt und man sagt, arbeite mal einen Maßnahmenplan, an dem sie alle orientieren, stehen die dann und denken, ja, keine Ahnung, wie soll das gehen? Ja. Bisher hatte ich immer eine Vorlage. Und deshalb, glaube ich, ist da viel, viel zu tun. Aber gerade das Thema Kauf, Verkauf ist ja eine Sache auch in unserer Mastermind, die x-mal besprochen wird. Manche wollen durch Zukäufe wachsen, andere wollen irgendwie schon mal drüber nachdenken, wie kann ich mich irgendwie mal aus diesem Business zurückziehen, mir schön was zurücklegen und dann nochmal neu mit was anderem starten und so weiter. Letztlich lass mal so ein paar Dinge reingeben. Wenn jetzt jemand den Unternehmenswert im Hinblick auf einen möglichen Verkauf. Ich sage ja immer, du musst gar nicht verkaufen, du solltest aber jeden Tag in der Lage sein, weil dann ist das Unternehmen im Normalfall profitabler und du bist auch nicht mehr ganz so tief operativ tätig, weil das alles miteinander zusammenhängt. Was kann ich tun? Gib mal so ein paar Buzzwords raus, wenn ich den Wert meines Unternehmens steigern möchte, um es dann verkaufen zu können.
Naja, ich glaube, als allererstes ist es wichtig, dass du selber dich möglichst weit als Unternehmer vom Unternehmen abkoppelst. Also, dass du wirklich deine Prozesse organisiert hast und möglichst viele Tätigkeiten in deine Mannschaft delegiert hast. Dass du also wirklich gar nicht so viel involviert bist, dass du sagst, ich muss zwei Entscheidungen treffen, aber davon auch nicht alle, aber vor allen Dingen muss ich nicht selber hier nochmal den Griff in die Hand nehmen und beispielsweise bei mir eine Steuererklärung selber ausfüllen, außer meine eigene jetzt. Also es ist okay, wenn ich die nachgucke, was ich berufsrechtlich ja muss für die Mandanten, aber ich muss sie nicht selber machen. So, und ich glaube, das sind so Sachen, die als allererstes wichtig sind, dass du wirklich die Prozesse hast und da scheitern ja die meisten dran, weil die einfach nichts delegieren. Aus Angst, eben die Mitarbeiter aufzubauen und dann den Mitarbeiter vielleicht, wenn er gut ist, dann doch zu verlieren. Also an die Konkurrenz oder eben als direkten Mitbewerber vielleicht sogar. So, ich glaube, das ist so das Hauptproblem bei so kleinen und mittelständischen Unternehmen tatsächlich. Wenn du den Unternehmenswert steigern willst, glaube ich, ist es auch enorm wichtig, dass du auch auf die Profitabilität achtest, dass du eben auch schaust, dass du diese ganzen Sondereffekte, die du vielleicht für eigene Steuerersparnis transparent auch aus deinen Zahlen rausrechnen kannst für einen potenziellen Erwerber, dass du sagst, okay, das ist das Ergebnis, was auf der BWA steht. Aber wenn wir die und die Sonderfaktoren, wir haben ja vorhin über Investitionen gesprochen, Sachen, die du haben musst und Sachen, die du haben willst. Und wenn du ganz viele von den Sachen hast, die du haben willst, dann ist es vielleicht für einen Erwerber auch wichtig zu wissen, wie viel hat dich dieses haben wollen denn gekostet? Weil das würde bei ihm ja vielleicht nicht anfallen. Ja, also, dass man da auch einen transparenten Ansatz zeigen kann, warum das Unternehmen eigentlich sogar noch besser ist, als es sowieso schon ist.
Ich würde zwei Sachen ergänzen. Und zwar, ich glaube, es ist extrem wichtig, gerade in einem mittelständisch geführten Unternehmen, das war auch der Impuls für mein Buch, du darfst nicht der Top-Verkäufer sein, wenn es keinen Vertriebsprozess gibt, sondern du derjenige bist, der das Unternehmen lenkt und die Geschäfte immer zustande kommen, weil du immer irgendeinen kennst und immer irgendeiner auf dich zukommt, dann ist das tendenziell im Verkaufsprozess ein ganz großer Showstopper, weil wenn du es richtig machst, ich habe ja mein Unternehmen verkauft, habe den Schlüssel bildlich übergeben, habe gesagt, so danke, ich bin weg hier. Diese 3 Jahre an Bord bleiben, 5 Jahre an Bord bleiben, Klauseln, das halte ich ja persönlich für bescheuert, weil das ja einfach dazu führt, dass du plötzlich angestellt in deiner eigenen Firma bist. Alles, was nicht mehr rund läuft, landet trotzdem auf deinem Schreibtisch, weil die ganzen Bestandskunden dich alle anrufen, sagen, hör mal, was ist denn da jetzt los? Du sagst, ich kann nichts mehr machen, das ist die neue Leitung. Die neue Leitung sagt, ruhig jetzt, setzen Sie das durch, ich will das so haben. Du hast nichts mehr zu sagen und am Ende des Tages, die Mitarbeiter kommen zu dir und jammern, die Kunden kommen zu dir und jammern, du bist unglücklich. Am Ende des Tages musst du aber noch durchhalten, sonst kriegst du deinen Erlös nicht. Deshalb bau die Firma so, dass du sie an einem Tag verkaufen kannst, halte dich dann raus und sag, okay, das war's. Idealerweise verkaufst du vielleicht noch ein Beratungspaket für die Integrationsberatung, dann kannst du die Übergabe noch ein bisschen administrieren und musst das nicht gratis machen. Aber letztlich ist es so, wenn der ganze Verkaufsprozess an dir als Person hängt und du bist raus, dann ist da kein Verkaufsprozess da. Das heißt, alle diese Erträge und Umsätze, die in der Vergangenheit erzielt wurden, die dokumentiert sind und die in die Kaufpreisberechnung einfließen, sind alle weg oder zumindest nicht mehr komplett zu erwarten, weil ja der stärkste Verkäufer weg ist und der neue, der ist ja noch gar nicht bewiesen, ob man den findet und ob der es genauso hinkriegt. Von daher, du brauchst einen Verkaufsprozess, der ohne dich funktioniert. Und der zweite Punkt, den ich vielleicht ergänzen würde, ist, du musst vor allen Dingen auch gucken, dass du ein mehr, idealerweise mehr als marktübliches Honorar bekommst, also Geschäftsführergehalt. Weil wenn jetzt die Firma, die gekauft, beispielsweise, wenn einer deine Firma kaufen will und der will die nicht integrieren, also ausschlachten und einfach nur die Assets daraus ziehen, sondern als eigene Einheit weiter betreiben und du bist da vorher mit einem 3.500 € Geschäftsführergehalt drin rumgelaufen, weil du sagtest, mehr ging gerade nicht, dann tun die ja Geld dabei, weil sobald die einen fremden Geschäftsführer holen, der wird dir sagen, für 3.500 komme ich einen halben Tag im Monat. Das macht ja keinen Sinn. Das heißt also, wenn du dann aber natürlich deutlich drüber liegst und die sagen, wenn ich den rausschmeiße und einen neuen hole, der günstiger ist, habe ich ja nochmal einen zusätzlichen Profit und das wirkt sich auch wieder positiv auf deinen Kaufpreis aus. Also so zumindest meine Erfahrungswerte und du hast jetzt die Möglichkeit, das zu bestätigen oder zu widerlegen, damit die zuhören, direkt mal ihren Handlungsbedarf erkennen.
Ja, beim Vertriebsprozess, das ist ja, wie du schon gesagt hast, Vertriebsprozess, da sind wir ja wieder beim Prozess. Den haben ja einfach viele nicht. Viele verlassen sich ja einfach so auf Empfehlungen oder private Kontakte. Und das funktioniert ja einfach nicht, wenn du ein professionelles Unternehmen betreibst. Ja, also ich habe jetzt hier gerade diese Woche so einen ganzen Stapel an neuen Mandatsanfragen hier bekommen. Da muss ich überall noch eine Absage schreiben, weil Die wollen wir alle gar nicht haben. So, aber die kommen ja auch nicht, weil ich jetzt hier so netter bin, sondern weil wir natürlich auch eine entsprechende Struktur haben, dass wir sagen, und da arbeiten wir auch gerade dran, tatsächlich, dass diesen Prozess der Mandatsanfrage, damit ich den jetzt eben nicht mehr schreiben muss, sondern damit die automatisiert die Absage bekommen, wollen wir das hier gerade automatisieren. Da sind wir gerade dran. So, und dass wir zumindest dann den Selektionsprozess sagen, okay, der könnte grundsätzlich zu uns passen, dann können wir den auf die Warteliste setzen oder der passt halt per se schon mal gar nicht. Deshalb, das sind ja alles so Sachen, die muss man halt ja irgendwann aufsetzen ab einem gewissen Level. Wenn ich nur eine Anfrage im Monat bekomme, die kann ich auch mal gerade selber absagen oder zusagen, das kriege ich gerade hin. Aber wenn ich sehe, dass hier ist ja eine ganze Liste nur von dieser Woche, von den Anfragen, dann ist es ja irgendwann so ein Level, wo ich sage, ich kann mich aber jetzt nicht einen halben Tag damit beschäftigen, das alles zu lesen und jetzt zu evaluieren, wen können wir davon nehmen und wen eben nicht. Sondern dann brauchst du halt dafür auch wieder einen Prozess, der das einfach für dich regelt. Und um dann wieder auch unabhängiger von mir zu sein. Ja, und dann kann ich lieber andere Sachen in der Zeit machen. Und ich glaube, deshalb ist es auch dieser Verkaufsprozess enorm wichtig, dass du sagst, okay, nicht nur ich habe einen Vertriebler, der gut verkaufen kann und dass ich ein System habe, wie neue Kunden an mich rankommen, sondern dann geht es ja auch weiter, was erlebt der Kunde, wenn er das erste Mal dann bei dir landet. Viele haben geiles Marketing und dann, sobald der Kunde dann anruft, weil sie eine coole Facebook-Ad oder was geschaltet haben, dann erlebt er voll das Grauen, weil dann auf einmal keiner mehr erreichbar ist, keiner ruft zurück, keiner weiß, dass er schon mit dem Kollegen gesprochen hat, dann wird er dreimal angerufen, solche Mist. Also das will ja auch keiner erleben, das macht ja auch direkt einen schlechten Eindruck. Da brauchst du also auch nachgelagert im Vertrieb halt bis zum Onboarding komplett überall vernünftige Prozesse. Also da bin ich 100% bei dir. Ne? Und
Gib mal noch ein paar Impulse. Wenn jemand beispielsweise darüber nachdenkt, ein Unternehmen zu kaufen, jetzt, ja, natürlich musst du genau auf die Sachen achten, die wir gerade gesagt haben, dass du die optimierst, aber es gibt ja noch ein paar mehr. Ich habe auch ein paar im Kopf, aber wenn jetzt einer zum Beispiel denkt, ich überlege, ein Unternehmen, was hier um die Ecke ist, zu übernehmen, weil ich dann die Mitarbeiter direkt auf einen Schlag kriege und vielleicht mehr Kunden kriege oder vielleicht einfach ne, ein neues Gebäude oder was auch immer, oder ich versuche irgendwie aus anderen Gründen ein Unternehmen zu kaufen. Was sind so ein paar Dinge, auf die man zwingend achten sollte, die man in so einem Evaluationsprozess zunächst mal erstmal vielleicht ganz pauschal prüft, bevor man dann nachher wirklich in die Details einsteigt?
Also ganz grob würde ich mir natürlich erstmal den Gewinn von dem Unternehmen anschauen und aber auch direkt mal danach fragen, ob das jetzt der realistische Gewinn ist. Ne? Und mir auch ein paar Jahre vorher anschauen, war der Gewinn immer so oder wurde der vielleicht nur jetzt einfach mal, wenn man eben das Unternehmen verkaufen will, schön aufgepimpt. Auch das passiert ja in der Praxis. Das heißt, man ist besser, wenn das Unternehmen konstant schon so einen Gewinn produziert hat. Das andere ist dann natürlich, was ich glaube, um das auch richtig bewerten zu können, ist, dass man sich einmal anschaut, wie alt sind die Kunden und welche Kundenstruktur ist gegeben, weil sonst nur der Gewinn sagt ja vielleicht nichts, wenn du auf einmal alles Kunden hast, die aber wie Obi 180 Tage Zahlungsziel haben, dann kann ja auch mal schnell die Liquidität am Ende sein. Daran musst du denken, dass du dann auch entsprechend dann ja diese Kundenforderungen vorfinanzieren musst. Und gleiches gilt ja auch für die Mitarbeiterstruktur, dass du einfach auch mal schaust, wer sind denn überhaupt die Leistungsträger im Unternehmen? Wie alt sind die? Und besteht da das potenzielle Risiko, wenn du sagst, ich habe hier eine, die ist hier eine der Top-Performerin, aber die ist jetzt hier 62, die geht in 3 Jahren in Rente, da muss die ja vielleicht auch ersetzt werden. Und wenn die in 3 Jahren in Rente geht, dann muss der Nachfolger auch jetzt schon aufgebaut werden, damit er dann in 3 Jahren sie auch ersetzen kann. Das kannst du ja nicht dann erst in 2,5 Jahren angehen, das Thema. Und genauso hast du auch das Thema, wenn du gerade jüngere Leute auch hast und da auch Mädels dabei sind, die vielleicht auch potenziell schwanger werden können, wenn du halt so eine Organisation hast, das ist ja auch so ein Riesenthema bei uns im Steuerbüro, dass du ja oftmals viele Frauen beschäftigt hast und wenn die dann aber alle Anfang 20 sind und dann 3 auf einmal gleichzeitig schwanger werden, hast du vielleicht auch ein Problem dann auf einmal in deiner Organisation. Also ich glaube, dass du wirklich erstmal auf den Gewinn, dann auf die Kunden und Kundenstruktur und dann auch auf die Mitarbeiterstruktur gucken musst, dann hast du schon mal 3 große Baustellen abgefrühstückt. Und dann kannst du noch in so kleine Themen einsteigen wie Lagerumschlagshäufigkeit, liegt da total viel alter Scheiß am Lager, den du nicht mehr losschlagen kannst und so. Das sind alles so kleine Baustellen, die du dann auch noch anhaken hast, wo du aber auch mal reingucken musst.
Ja, ich würde jetzt einfach nur noch mal ergänzen. Ich würde auch gucken, was ist da auch an Forderungen noch sozusagen schwebend und sind die überhaupt realistisch noch eintreibbar? Ich würde mir auf jeden Fall die Gehaltsstruktur anschauen, weil es kann ja sein, dass mit der Übernahme alle Mitarbeiter plötzlich feststellen, also zu den Preisen, wie wir das bisher gemacht haben, weil wir uns alle nicht getraut haben, mit dem Chef zu reden, sind wir auf keinen Fall bereit, mehr weiterzuarbeiten. Das heißt, die Profitabilität kann sich auch schnell in Luft auflösen, weil die Leute alle im Prinzip unterbezahlt waren und einfach nur nicht gegangen sind, weil es vielleicht eine persönliche Ebene mit demjenigen gab, die ja dann wegbricht. Ich würde, und das fand ich super Hinweis. Gerade bei Arztpraxen kann man das ja oft sehen, wenn der alte Arzt in Rente geht. Viele von den anderen Patienten sind genauso alt. Das heißt, die sind perspektivisch auch alle weg. Wenn da also keine vernünftige Altersstruktur drin ist, dann bricht dir im Prinzip über Nacht auch dein ganzes Bestandskundenportfolio weg. Und ich würde tatsächlich, und deshalb helfe ich ja auch vielen Unternehmen dabei, das aufzubauen, darauf achten, gibt es idealerweise langlaufende Serviceverträge, die planbares Einkommen über die nächsten Jahre einfach absichert. Weil das natürlich nochmal ein zusätzlicher Sicherheitspuffer ist. Denn das Geld kommt ja dann auf jeden Fall. Und ich würde dann auch immer prüfen, was wäre, wenn mir die ganze Firma um die Ohren fliegt, ich alle Mitarbeiter verliere, kann ich mit eigenen Ressourcen vielleicht dieses vertraglich abgesicherte Umsatzvolumen trotzdem bearbeiten, weil dann hast du natürlich einen wahnsinnig schönen Hebel für deine eigene Firma, weil deine Kostenstruktur sich ja nur geringfügig ändert. Vielleicht stellst du einen mehr ein und dann läuft das. Am Ende des Tages ist es ein sehr komplexer Prozess. Ich denke, da muss man sich viele, viele Gedanken machen. Viele starten mit den Gedanken zu spät. Das hast du ja auch schon gesagt, Stefan. Die wachen dann plötzlich auf, entweder weil sie krank sind und müssen dann handeln oder weil sie plötzlich keinen Bock mehr haben oder durch eine Lebenssituation, Todesfall, Scheidung oder sonst was, plötzlich unter Handlungsdruck geraten. Und ich glaube einfach, deshalb hatte ich den Aspekt eben schon mal gesagt, macht euch schon viele, viele Jahre, bevor ihr das Ding verkaufen wollt, Gedanken darüber, was müsste ich vorbereiten, damit ich das jeden Tag machen kann, weil dann hast du nachher wirklich maximale Flexibilität. Dann werden auch im Normalfall deine Mitarbeiter glücklicher sein, weil die auch alle dadurch resultieren, dass du dich zurückziehst, ein bisschen mehr Handlungsspielraum kriegen. Und bei Leistungsträgern ist das halt tatsächlich leistungsfördernd. Wenn die Leute dann schlechter werden, sind es ohnehin Pfeifen, dann würde ich die perspektivisch alle mal austauschen, weil wenn du jetzt nicht so einen stumpfen Produktionsprozess hast, wo einer immer nur ein Blech oder ein Loch in ein Blech stampfen muss, dann hat es halt schon von Vorteil, wenn die Leute eigene Kreativität mitbringen. Es ist so, ich muss ja ein bisschen immer auf dieses Zeitfenster achten. Mit Stefan kann man stundenlang reden. Ich sehe das immer auf unseren Offline-Events. Jeder krallt sich den Stefan und ich muss auch in den Videocalls und was wir sonst im Rahmen der Mastermind machen, immer darauf hinweisen. Leute, ich freue mich, dass ihr alle so viel Spaß an Stefans Expertise habt, aber ihr müsst auch mal berücksichtigen, der ist auch nur Kunde von mir in dem Szenario. Der redet gerne mal mit euch. Der hat eine Menge an Know-how anzubieten, aber letztlich habt ihr alle einen Steuerberater und ihr könnt gerne wechseln, wenn ihr das denn durch den Auswahlprozess schafft. Ihr habt eben gehört, so einfach ist es bei ihm nicht. Aber am Ende des Tages ist es halt immer spannend mit ihm. Ich würde euch persönlich einladen wollen, mal hier seinen Instagram-Account zu abonnieren, weil er da immer wieder auch aktuellen Videocontent hochlädt. Hat er lange zurückgehalten, deshalb ist er jetzt noch nicht so ganz am Durchstarten, aber da passiert jetzt eine ganze Menge. Stefan ist auch auf vielen unserer Veranstaltungen immer dabei, häufig auch in der Rolle des Referenten und unabhängig davon auch für persönliche Gespräche offen. Wenn ihr also mal Interesse habt, da mit ihm vielleicht zusammenzukommen, kommt gerne mal auf mich zu, wie sowas aussehen könnte. Ansonsten, Stefan, wenn du noch irgendwelche Wünsche hast, was die Shownotes angeht, schickst du alles rüber, packen wir alles rein. Da können die Leute dich dann überall im Internet finden, gegebenenfalls dann auch mal um eine Audienz bitten und du kannst dann entscheiden, ob du den Siegelring hinhältst oder nicht. Das ist nicht mehr meine Baustelle. Aber ich würde dir jetzt erstmal an dieser Stelle für das großartige Interview und die Insights danken, dir aber auch gleichzeitig die letzten Worte überlassen. Das heißt, was wären so deine Impulse für diejenigen, die bis hierhin zugehört haben? Was würdest du sagen? Achtet da auf jeden Fall drauf. Das ist meine Lebensweisheit. Das möchte ich euch auf jeden Fall noch mitgeben. Was immer du sagen möchtest, deine abschließenden Worte, bitte.
Ja, also ich möchte allen mitgeben, dass ich natürlich euch allen wünsche, dass ihr wirklich von Herzen erkennt, dass es wichtigere Sachen in eurem Leben geben wird als das Unternehmen und dass ihr das deshalb in der Lage seid, das Unternehmen so aufzubauen, dass es wirklich unabhängig von euch ist, damit ihr A, es wird profitabler dadurch und B, der Exit wird viel einfacher und viel profitabler für euch hinten raus. Und von daher möchte ich euch wirklich dazu anregen, kümmert euch um eure Prozesse, wenn ihr Unterstützung braucht. Das war eben nicht Phishing for Compliments. Ich glaube wirklich, dass ihr bei Philipp da extrem gut aufgehoben seid. Ich kenne ihn schon viele, viele Jahre und bin immer wieder erstaunt über die breit gefächerte Expertise aufgrund seiner langjährigen Tätigkeit in allen möglichen Bereichen. Und das sage ich nicht, weil wir befreundet sind oder weil du mich heute hier netterweise in deinen Podcast eingeladen hast, sondern wirklich, weil ich davon überzeugt bin, dass es so ist. Und von daher ja, vielen Dank für die Einladung und ich hoffe, dass viele Leute, die das jetzt hören, zumindest dann auch den Weg zu dir auch mal finden und freue mich natürlich, wenn wir zusammen auf dem Event bei dir mal irgendwo sind, dass wir den einen oder anderen dann auch persönlich davon kennenlernen.
Wunderbar. Ganz herzlichen Dank auch für dich, auch an dich, der jetzt bis hierhin zugehört hat. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung freuen. Ich würde mich freuen, wenn du die Folge vielleicht einfach mal an 2, 3 Unternehmerkontakte weiterleitest, wo du denkst, hey, da müsstest du echt mal reinhören, das musst du dir mal durch den Kopf gehen lassen. Das solltest du mal prüfen, ob du das schon erreicht hast. Wenn du diesen Clip auf YouTube angeschaut hast und denkst, hey, da sind jetzt noch ein paar Fragen aufgepoppt, da hätte ich gerne nochmal Feedback zu, schreib es gerne in die Kommentare. Wir können ja jederzeit nochmal eine zusätzliche Folge hier an den Start bringen. Und in jedem Fall danke, dass du bis hierhin dabei gewesen bist. Ich freue mich, wenn du auch in der nächsten Folge wieder reinhörst. In diesem Sinne, gute Fahrt, guten Tag, viel Ertrag, was auch immer dein Ziel für den heutigen Tag ist. Bis dahin, danke, Stefan.
Ciao.